ARD.
SWR Kultur. Essay. Verlieren. Über die Bundesjugendspiele. Essay von Jana Scherer.
Die Reform der Bundesjugendspiele im letzten Jahr hat zu hitzigen Debatten geführt. Kritiker sehen darin Anzeichen einer Flauschokratie, in der es nur noch darum gehe, dass alle sich wohlfühlen. Für sie sind die Bundesjugendspiele eine der letzten Bastionen des Leistungsgedankens. Und ich finde, damit liegen sie nicht ganz falsch. Ja, so alarmistisch die Unkenrufe klingen, als würde Deutschland schon morgen keine Präzisionswerkzeuge mehr exportieren, wenn heute keine Kinder mehr beim Weitsprung gequält werden, so nötig halte auch ich, wenn ich ganz ehrlich bin, Leistung als Wert für unsere Gesellschaft. Bei der Frage...
Moment mal.
Bei der Frage... Bei der... Was? Egal. Bei der Frage, ob es weiter für alle verbindliche, klar leistungsbezogene Bundesjugendspiele geben sollte, stehe ich auf der Seite der...
Moment mal, habe ich richtig gehört? Jana Scherer will sich hier über die Bundesjugendspiele auslassen?
Denn ich glaube, dass es wichtig ist, schon als Kind den Wert von Leistung zu verstehen und auch, dass...
Die Jana, der ich in der 6. überhaupt erst mal beibringen musste, wie man richtig läuft?
Das Verlieren zu lernen.
Jana Sibylle aus der 6a, die leider nie auch nur eine Siegerurkunde errungen hat?
Herr Krampitz? Sind Sie das? Was machen Sie denn? Ach, egal. Egal, ganz egal. Wo war ich denn? Genau. Aber erstmal zu den Fakten. Worum geht es überhaupt bei dieser Reform? Leistungen werden nun nicht mehr anhand allgemeiner Normen bewertet, sondern im Vergleich zu den Leistungen der anderen Teilnehmer einer Schulklasse. Nee, Teilnehmenden. Das nennt sich dann nicht mehr Wettkampf, sondern Wettbewerb. Und das...
Das hätte dir doch auch nicht zu einer Urkunde verholfen, Jana. Damals gab es ja diese sogenannten Teilnehmerurkunden noch nicht.
Und das... Nee. Nee, anders. Leistung soll nun nicht mehr auf Zentimeter und Sekunde genau gemessen werden. Stattdessen gibt es Zonen, denen eine Punktzahl zugeordnet wird. Und
auch das hätte dich einer Urkunde nicht einen Zentimeter näher gebracht, Jana.
Herr Krampitz, jetzt lassen Sie mich doch bitte...
Genau, lassen Sie sie doch, Kollege Krampitz. Wenn man ein paar Extrapfündchen mit sich herumschleppt, so wie die Jana damals, dann ist es ja klar, dass man die 75 Meter... nicht genauso schnell schafft wie die anderen.
Herr Lüttgemeier?
Lass dich nicht ärgern, Jana. In der 5. bei den Bundesjugendspielen 89 in der Leichtathletik, da hast du wirklich alles gegeben. Für so eine Leistung bekommt natürlich niemand eine Urkunde, aber für dich persönlich, da war es wirklich ein Erfolg. Respekt, das habe ich dir ja dann auch genauso gesagt.
Ja, vor der ganzen Schule.
Und jetzt möchte ich auch mal einer Schülerin ein Kompliment aussprechen, für die es leider heute nicht zu einer Urkunde gereicht hat. Jana Sibylle aus der 5a hat nicht aufgegeben. Und das, obwohl sie etwas mehr Ballast mit sich herumschleppt als die anderen. Respekt, Jana.
Danke, Herr Lüttgemeier. Sehr nett.
Ist doch selbstverständlich. Wenn jemand sich Mühe gibt, muss man das auch anerkennen. Jeder ist auf seiner Stufe kompetent.
Ja. Also wo war ich? Genau. Ich glaube nicht, dass die vorsichtige Reform der Bundesjugendspiele als eine grundsätzliche Abkehr vom Leistungsgedanken zu werten ist. Aber ich muss den Kritikern doch in einem Punkt recht geben. Auch ich beobachte seit längerem eine zunehmende Entkopplung in der allgemeinen Wahrnehmung von Leistung und Bewertung. Die Abiturnoten werden immer besser. Inzwischen steht in vielen Bundesländern bei 30-40% der Abschlüsse eine 1 vor dem Komma. Diese Noteninflation bleibt nicht ohne Wirkung. In meinen 6 Jahren als Lehrender an der Universität musste ich immer wieder entgeisterten Studierenden verständlich machen, dass es nicht automatisch für jedes Referat mindestens eine 1,7 gibt. Und da bin ich nicht die Einzige. Ingo Frohböse, Professor an der Sporthochschule in Köln, spricht von Anspruchsdenken, was die Leistung betrifft. Damit meint er nicht, dass heute alle Studierenden höhere Ansprüche an die eigene Leistung hätten. Nein, Frohböse sagt, man erwartet gute Noten, egal welche Leistung man erbringt. Genauso kam es mir an der Universität auch vor, als wäre es schon eine 1 vor dem Komma wert, sich überhaupt bemüht zu haben.
Ja, bemüht warst du schon, Jana. Bei den Bundesjugendspielen 87, beim Geräteturnen, da bist du wie eine kleine, puschelige Kanonenkugel auf mich zugeflogen und hast in deinem Eifer gleich mich und den Bock mit in die Tiefe gerissen.
Frau von Greve?
Weißt du noch? Bei mir hattest du Turnen, in der Grundschule.
Ja, natürlich erinnere ich mich.
Sport war ja leider nicht so deine Stärke. Aber ist doch halb so schlimm. Du warst eben in anderen Fächern gut. Naja, Mathe vielleicht auch nicht so. Sachkunde auch nicht. Handarbeit auch nicht. Aber in Deutsch und Religion warst du doch top. Niemand kann alles können. Nicht jeder muss ein Sportass sein.
Kein Sportass, da sagen Sie was, Kollegin. Dieser Essay über die Bundesjugendspiele sollte von jemand anderem geschrieben werden. Jemand, der sich mit Sport auskennt, der die Werte des Sports versteht, der sportlich ist.
Tja, dass ein übergewichtiges, unsportliches Kind eher negativ gegen die Bundesjugendspiele eingestellt sein wird, das liegt ja leider auf der Hand.
Das ist es gerade. Ich wundere mich selbst darüber, aber ich bin gar nicht gegen die Bundesjugendspiele.
Du bist nicht gegen die Bundesjugendspiele?
Weil ich es wichtig finde, dass wir ein realistisches Verhältnis zum eigenen Können entwickeln. Medaillen und Urkunden und gute Noten sind nun mal kein Menschenrecht, sondern werden für bestimmte Leistungen vergeben. Es kann nicht sein, dass immer alle gewinnen, nur damit niemand traurig ist.
Vielleicht wird der Essay ja doch was.
Nein, da stimmt was nicht, Jana. Du hast bei den Bundesjugendspielen doch immer gewirkt wie ein Lämmchen auf der Schlachtbank.
Besonders am Reck.
Und beim Bockspringen.
Und beim Weitsprung.
Ja, das gebe ich zu. Ich denke ungern daran zurück. Aber es stimmt. So war es. Ich habe diesen Tag gefürchtet wie keinen anderen. Schon morgens, beim Aufstehen, war mir übel. Ich wäre damals froh gewesen, wenn man die Bundesjugendspiele reformiert hätte. Oder am besten gleich ganz abgeschafft. So wie es 2015 in einer Petition von der Mutter eines Schülers gefordert wurde. Sie hatte den Eindruck, dass die Bundesjugendspiele für ihren Sohn und andere demütigend und demotivierend seien.
Zweiter Fehlversuch!
Ja, das kann ich nachvollziehen. Trotzdem bleibe ich dabei, dass die Bundesjugendspiele wichtig sind.
Weil sie dich nicht umgebracht haben?
Weil du heute erkennst, dass du doch was für dich mitnehmen konntest.
Zum Beispiel hast du gelernt, zu verlieren?
Ja, genau. Zum Beispiel habe ich gelernt, zu verlieren.
Lahme Schnecke.
Oder habe ich wirklich das Verlieren gelernt?
Der Jana muss man erstmal das Laufen beibringen, hat Herr Krampitz gesagt.
Habe ich verlieren gelernt?
Dritter Fehlversuch!
Oder habe ich gelernt, dass ich ein Verlierer bin?
Eine Verliererin.
Dabei habe ich gar nicht immer verloren. Da, im Regal, in meiner Zeugnismappe, da befinden sich 2 Siegerurkunden.
Tatsächlich?
Ja, beide habe ich in der Grundschule bekommen. Eine im Sommer und eine im Winter.
Wirklich?
Super.
Das erinnere ich anders. Ich könnte schwören, dass du eine von den armen Puscheln warst, die nie eine Urkunde bekommen haben.
Also, hier steht es schwarz auf weiß. Siegerurkunde. Für die erfolgreiche Teilnahme an den Bundesjugendspielen 1986 am 1.7.1986. Mit 1.500 Punkten verleihen wir Jana Sibylle Scherer als Anerkennung diese Urkunde. Das Kuratorium der Bundesjugendspiele. Der Präsident der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder, der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit, der Präsident des Deutschen Sportbundes und der Veranstalter, der Leiter der Grundschule Feldbreite in Rastede, Niedersachsen.
Die Mindestpunktzahl für eine Siegerurkunde lag damals in der Leichtathletik bei 1.000. Du warst also exakt einen halben Punkt drüber.
Ach so, das erklärt das natürlich.
Und 1987 lag ich mit genau einem Punkt über der Mindestpunktzahl für eine Siegerurkunde.
Großartig.
Da hast du dich mal so richtig gefreut, was?
Gefreut? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Wie war das denn? Also, in meiner Erinnerung, da sind die Momente, in denen mir die beiden Urkunden überreicht wurden, zu einem einzigen verschmolzen. Zu einem bestimmten Gefühl, genauer gesagt. Nein, da war keine Freude. Auch kein Triumph, kein Stolz.
Naja, Stolz wäre ja vielleicht auch ein bisschen übertrieben gewesen.
Warum denn? Für Jana war das doch ein Erfolg. Jeder ist auf seiner Stufe.
Erleichterung. Woran ich mich erinnere, ist eigentlich nur Erleichterung. Darüber, sich dieses Mal so eben gerade auf die richtige Seite gerettet zu haben. Es ganz knapp unter die Normalen geschafft zu haben. Ja, die Normalen. Und mit einem halben Bein, oder besser gesagt einem halben Punkt, schon bei den Unnormalen zu stehen.
Wer will denn schon normal sein?
Fast alle Kinder wollen normal sein, glaube ich. Keine Urkunde zu bekommen, das war wie ein Urteil über die ganze Person. Das war die Botschaft. Du bist unsportlich, jetzt hast du es amtlich.
Deshalb gibt es heute die Teilnehmerurkunden, damit die Unsportlichen auch was bekommen.
Vielleicht sollte man die dann gleich unsportlichen Urkunde nennen.
Ach was, das wissen die Kinder doch selbst, was eine Teilnehmerurkunde bedeutet.
Genau. Kinder lieben ja jede Form von Wettkampf und Wettbewerb.
Ja? Mir hätte es damals eigentlich ohne Wettkampf mehr Spaß gemacht.
Also, wenn hier doch wieder nur die gleiche Leier abgedudelt werden soll, wie furchtbar die Bundesjugendspiele angeblich sind, wie traumatisierend und dass sie dringend abgeschafft gehören, was soll dann dieser Text? Solche Jammertexte gibt es doch bereits zuhauf.
Ja, warum schreibe ich eigentlich diesen Text? Es scheint doch wirklich alles gesagt zu sein. Sowohl für als auch gegen die Bundesjugendspiele. Aber da ist etwas an der Diskussion über Leistungsbereitschaft und verlieren können, das mich trifft. Weil ich zugegebenermaßen sehr unter den Bundesjugendspielen gelitten habe. Und weil ich zugleich den starken Eindruck habe, dass Leistung in unserer Gesellschaft aktuell ein deutlich zu schlechtes Image hat. Dass da wirklich was in die falsche Richtung läuft.
Hört, hört.
Tja, wenn selbst im Sport keine Leistung gefordert wird, kann der Wert der Leistung einfach nicht mehr vermittelt werden.
Wer im Sport nicht bereit ist, Leistung zu bringen, wird es auch sonst nicht sein.
Naja, vielleicht sollten wir das alles nicht ganz so hoch hängen.
Genau. Sehr gut, Herr Lüttgemeier. Wenn es zu hoch hängt, können wir es nämlich nicht gut genug sehen. Und das ist es, was ich tun sollte. Die Bundesjugendspiele ganz genau anschauen. Von allen Seiten. Um zum Beispiel herauszufinden, warum ich mich als Verliererin gefühlt habe, obwohl es bei mir sogar zweimal für eine Siegerurkunde gereicht hat.
Ach Gott.
Herr Krampitz, Frau von Grewe, Herr Lüttgemeier, ich schlage vor, dass Sie ein Bier zusammen trinken gehen. Oder meinetwegen einen Tee. Oder ein isotonisches Sportgetränk. Ich brauche jedenfalls Ruhe, um über die Bundesjugendspiele nachdenken zu können.
Wie du meinst. Aber steh zwischendurch mal auf. Kommen Sie, Herr Krampitz.
Meinetwegen. Von meiner Seite ist sowieso alles gesagt.
Das ist doch mal ein Wort.
Ich glaube, Sie sind weg. Seltsam. Seit die da waren, fühle ich mich irgendwie so dick, so unbeweglich. Ja, nach Lage der Fakten, oder besser gesagt, nach Lage der Gefühle, müsste ich wirklich gegen die Bundesjugendspiele sein. Wenn ich daran zurückdenke, wie es sich anfühlte, an diesem Tag zur Schule zu laufen, meistens war es einer der letzten Tage vor den Ferien und die Bundesjugendspiele lagen wie ein Berg vor der Zeit der Freiheit. Dieses unangenehme Ziehen im Bauch, das immer stärker wurde, je näher ich der Schule kam. Die besondere Stimmung, die über dem Sportplatz lag, angespannt, aufgekratzt, bedrohlich, aber auch fast festlich. Meine leise Ahnung, dass diese Unterbrechung des Schulalltags auch etwas Schönes, Aufregendes sein könnte, wäre da nicht die furchtbare Angst vor der Blamage. Nie haben meine paar sogenannten Extrapfündchen schwerer an mir gehangen. Es war, als würde ich körperlich transformiert werden. Als würde ich, die ich sonst Bewegung jeder Art liebte, ob Fahrradfahren, Schlittschuhlaufen, Volkstanz oder Federball, als würde ich mich vom Kopf bis zu den Füßen in eine amorphe, ungeschickte, dumpfe Schwabbelmasse verwandeln. Dann das Umziehen, bei dem dieser unpassende Körper auch noch enthüllt werden musste. Das Aufwärmen, bei dem ich schon außer Atem geriet und einen roten Kopf bekam. Und dann das Aufstellen an den einzelnen Wettkampfstationen. Das Warten, das Beobachten, wie die anderen es hinbekommen. Die Befürchtung, dass alle es besser machen werden als ich. Das Aufgerufen werden, herantreten an die Laufbahn. Die Füße ungeschickt auf den Startblock setzen, die Blicke der Wartenden. Das Wissen, dass es diesmal nicht nur meine Klasse ist, die da schaut und die ja schon aus dem Sportunterricht weiß, wie schlecht ich bin, bei der es auf beiden Seiten einen gewissen Gewöhnungseffekt gegeben hat, sondern Schülerinnen und Schüler aus der ganzen Schule, für die meine Unsportlichkeit etwas Neues ist, eine Negativsensation. Dann der Pfiff. Loslaufen. Die Beine brennen, die Extrapfündchen schwabbeln an mir herum. Ich spüre meine Lächerlichkeit. Natürlich ziehen die anderen Mädchen an mir vorbei. Die Stoppuhr klickt. Der enttäuschte, bemitleidende oder vernichtende Blick des Lehrers, der die Zeit auf meinem grauen Laufzettel einträgt. Ja, damals jedenfalls und für mich jedenfalls waren die Bundesjugendspiele eine Qual. Und die Reform ist ja wohl ein Witz. Okay, vielleicht tut es ein ganz kleines bisschen weniger weh, wenn nicht alles auf Zentimeter und Sekunde genau gemessen wird. Schon deshalb, weil das Feststellen der Wertung so deutlich schneller geht. Andererseits, wenn es zum Beispiel beim Weitsprung farbige Zonen gibt, wird optisch noch deutlicher, wer wie weit springt. Die Vorstellung, es dann nur bis in die erste gelbe Zone zu schaffen.
Jana ist bloß bis gelb gekommen.
Und warum soll es eigentlich weniger peinlich sein, gegen die anderen in der Klasse anzutreten, statt gegen eine Norm? Ist das nicht sogar noch unangenehmer? Gegen Personen aus Fleisch und Blut zu verlieren und nicht gegen einen anonymen Wert? Tja, womit ich wieder beim Verlieren angekommen bin. Dass Kinder das Verlieren lernen sollten, denke ich nach wie vor. Sonst wird das Leben zur Enttäuschung. Denn früher oder später gibt es Situationen, in denen man sich geschlagen geben muss. Sich selbst oder anderen. Das bleibt niemandem erspart, ob im Kleinen oder im Großen. Und das hat nicht nur mit Kapitalismus und Leistungsgesellschaft zu tun, sondern auch mit Demokratie.
Der Donald ist nur bis gelb gekommen und er sagt, er hätte gewonnen.
Allerdings fragt sich, ob die Trumps dieser Welt bessere Verlierer wären, wenn sie in ihrer Kindheit bei den Bundesjugendspielen keine Siegerurkunde bekommen hätten. Vermutlich ist eher das Gegenteil der Fall. Wer um jeden Preis groß sein will, hat sich meistens irgendwann mal besonders klein gefühlt. Aber bedeutet Verlieren eigentlich automatisch, klein gemacht zu werden? Wenn wir es uns selbst aussuchen könnten, würden wir das Risiko des Verlierens dann immer vermeiden? Ich glaube nicht. Frau von Grewe hat ja recht. Kinder interessieren sich ganz von allein für Wettbewerbssituationen. Sie treten ständig irgendwie gegeneinander an. In Computerspielen, Brettspielen, beim Fußball, Fangen, Verstecken. Auf dem Schulhof haben wir damals an der Tischtennisplatte Rundlauf gespielt. Immer um die Platte herum, zu zehnt oder sogar zu fünfzehnt. Wer keinen Schläger besaß, nahm das Mathebuch. Das hatte einen besonders festen Einband. Und wenn wir keinen Tischtennisball hatten, spielten wir mit einem Tennisball oder einem Flummi oder mit einem leeren, aufgeblasenen Getränkepäckchen. Wer den Ball nicht bekam oder ins Aus oder ins Netz spielte, war draußen. Bis zur nächsten Runde. Da konnte man sich dann wieder anstellen. Mit Rundlauf habe ich damals ein Spiel sehr gerne gespielt, bei dem eine geradezu klassische Auslese stattfindet, die so klar und gnadenlos ist, dass sie der Traum aller Flauschokratiekritiker sein dürfte. Zum Schluss sind nur noch zwei Leute übrig, die gegeneinander spielen. Dann steht fest, wer gewonnen hat. Mir machte es auch dann Spaß, wenn ich früh ausschied. Allen machte es Spaß. Alle stellten sich immer sofort für die nächste Runde wieder an. Dann die Klingel zur Doppelstunde Sport. Und die meisten stöhnten, hatten keine Lust drauf. Einige werden wohl, so wie ich, sogar Angst davor gehabt haben. Wir bewegen uns auf dem Schulhof und in der Freizeit gerne, nehmen auch das Verlieren durchaus in Kauf, aber im Schulsport und bei den Bundesjugendspielen wird es schmerzhaft. Woher kommt dieser Unterschied? Liegt es daran, dass beim Rundlauf jede und jeder mal ausschied und mal weiterkam? Und bei den Bundesjugendspielen hingegen der Eindruck entstand, dass viele, so wie ich, sowieso keine Chance auf ein bisschen Anerkennung hatten? Wahrscheinlich muss man sportlich sein, um das Verlieren bei so einer Veranstaltung auch sportlich nehmen zu können. Wenn ich Tennisspieler oder Fußballerinnen sehe, die gerade noch in Erschöpfung und Enttäuschung zusammengekauert auf dem Spielfeld gehockt haben und einen Moment später dem Gegenüber großherzig zum Sieg gratulieren, ja, dann empfinde ich darin sportliche Größe. Aber diese Größe kann wohl kaum in einer Situation erlernt werden, in der viele von Anfang an wissen, dass für sie sowieso nichts zu holen ist, weil sie eigentlich nur den schmückenden Hintergrund für die Gewinner bilden. Nicht der Rekord des Einzelnen, sondern die gute sportliche Ausbildung aller, ihre Ertüchtigung für den Kampf des Lebens, ist das Ziel der Bundesjugendspiele. So hieß es im Aufruf zu den Spielen 1957-58. Den Lebenskampf hat man in den folgenden Jahren dann lieber weggelassen. Aber der Anspruch, mit den Bundesjugendspielen alle für Bewegung zu begeistern, der hat sich gehalten. Ende der 1960er Jahre klang das so. Wir rufen die deutsche Jugend zur Teilnahme an den Bundesjugendspielen auf. Sie geben jedem jungen Menschen Gelegenheit, seine sportlichen Leistungen zu zeigen und sich im Rahmen eines Wettkampfes zu bewähren. Bewähren soll sich auch hier jeder junge Mensch. Aber wenn alle mitgenommen werden sollen, warum sind die Bundesjugendspiele dann so gestaltet, dass viele dabei gar keine Chance auf Erfolg haben? In den 1980er Jahren wurde die deutsche Jugend aus dem Aufruf gestrichen. Die Bundesjugendspiele wollen alle Jugendlichen herausfordern, in einem Wettkampf an einfachen, überschaubaren Übungen ihre individuelle sportliche Leistungsfähigkeit zu überprüfen. Das war zu meiner Schulzeit. Trotz der zeittypischen Individualisierung blieb es dabei. Alle Jugendlichen sollen herausgefordert werden. Dass das nur geht, wenn niemand überfordert wird, scheint damals schon erkannt worden zu sein. Allerdings führte diese Erkenntnis vor allem dazu, die Übungen schlicht als einfach und überschaubar zu bezeichnen. Über einen Bock oder einen Kasten zu springen, fand ich persönlich allerdings weder überschaubar noch einfach. Und auch der Weitsprung kam mir reichlich kompliziert vor. All diese Übungen, seien wir ehrlich, bevorzugen bestimmte Fähigkeiten und fragen andere gar nicht ab. Und heute? Die Bundesjugendspiele stellen einen winzigen Ausschnitt des olympischen Sports unter einem normierten Leistungsaspekt in den Vordergrund. Das sagte 2023 die Sportprofessorin Ina Hunger in einem Interview mit der Taz. So hätte ich das als Kind jetzt nicht formuliert, als ich den Bock und Frau von Greve umgerissen habe, aber ein diffuses Gefühl der Ungerechtigkeit, der Willkür, das habe ich gespürt. Anders als beim Lesen und Schreiben kann man sich beim Springen über Böcke, Kästen und Hürden ja durchaus fragen, warum gerade diese Fähigkeiten als Leistung geadelt werden. Und es kommt, zumindest in meiner Erinnerung, noch etwas Gravierendes hinzu. Es wurde vorher nie richtig trainiert. Die Bundesjugendspiele tauchten plötzlich am Horizont auf, ohne Vorbereitung, wie eine unangenehme Überraschung, fast wie eine Naturkatastrophe.
Nicht geübt?
Natürlich haben wir geübt.
Die systematische Vorbereitung auf die Bundesjugendspiele sollte integraler Bestandteil des Unterrichts sein. Steht so im Beschluss der Kultusministerinnenkonferenz vom 26.10.1979 in der Fassung vom 12.09.2013.
Genau so ist es. Es muss geübt werden.
Frau von Grewe? Herr Krampitz? Sie sollen doch mit Herrn Lüttgemeier Tee trinken.
Tut mir leid, Jana. Sie wollten unbedingt zu dir zurück. Sie scheinen richtig an dir zu hängen.
Das kommt mir allerdings auch so vor.
Tut mir leid, Jana. Wir können ja nicht in Ruhe Tee trinken, wenn du solche Unwahrheiten über unseren Unterricht verbreitest. Natürlich haben wir für die Bundesjugendspiele geübt.
Haben wir nicht?
Haben wir.
Nicht?
Da erinnerst du dich wohl einfach falsch, Jana. Als du mich und den Bock in die Tiefe... Naja, du weißt schon. Das war Training. Bockspringen kam ja dann auch bei den Bundesjugendspielen dran.
Irre ich mich etwa?
Ja, das tust du.
Glaube ich nicht. Der Satz der Sportprofessorin Ina Hunger, den ich gerade zitiert habe, der geht nämlich noch weiter. Sie sagt, die Bundesjugendspiele stellen einen winzigen Ausschnitt des olympischen Sports in den Vordergrund, auf den der Sportunterricht die Kinder aber kaum vorbereitet.
Unsinn. Die Frau Professorin ist eben nicht aus der Praxis. Wir haben geübt.
Na gut, okay. Nehmen wir mal an, dass wir für die Bundesjugendspiele geübt haben. Dann stellt sich die Frage, warum erinnere ich dieses Üben nicht als Üben?
Naja, für Laien ist das eben nicht immer ganz klar erkennbar.
Nicht erkennbar? Ja, das trifft es vielleicht. Wenn man zum allerersten Mal über einen Bock springen soll, gerade erst erklärt bekommen hat, wie das geht, die ganze Klasse sieht einem zu und die Sportlehrerin kommentiert jede Bewegung kritisch, dann ist das tatsächlich kaum als Übung erkennbar. Das ähnelt nämlich weniger einer Übungs- als einer Prüfungssituation.
Training besteht nun mal darin, Hinweise zur Verbesserung zu erteilen.
Ja, aber auf Augenhöhe, konstruktiv, angstfrei. Und nicht vor einem wenig wohlmeinenden Publikum, das auf jeden Fehler lauert, schon um die Furcht vor dem eigenen Versagen besser aushalten zu können. Die Lehrpersonen und die SchülerInnen bilden um ein Gerätearrangement eine Bühne, auf der jeder Einzelne sein Können vorführen muss. So beschreibt der Sportlehrer Friedrich Krause diese Situation im Buch »Scham und Beschämung im Schulsport – Facetten eines unbeachteten Phänomens«, erschienen 2017.
Bühne? Na, so schlimm ist das doch auch wieder nicht.
Diana kriegt das doch nie hin. Die ist voll das Trampeltier.
Ach, die haben doch nur Spaß gemacht. Kinder foppen sich eben gerne untereinander.
Du bist ein bisschen zu empfindlich, Jana.
Nee, sie hat einfach keine Lust auf Sport und schiebt andere Gründe vor.
Ja? In der Oberstufe, da hatte ich einen Sportlehrer, Herr Neuhaus. Warum ist eigentlich Herr Neuhaus nicht hier? Herr Neuhaus? Herr Neuhaus!
Dein Herr Neuhaus ist nicht da, Jana.
Tja, der scheint sich bei dir nicht genauso ins Gedächtnis eingebrannt zu haben wie wir.
Herr Neuhaus! Herr Neuhaus? Schade. Herr Neuhaus jedenfalls hat uns damals in der 12. Klasse 4 Wochen Zeit gegeben, eine Disziplin der Leichtathletik zu trainieren. Ich habe Speerwerfen gewählt. Herr Neuhaus ist herumgegangen und hat uns Tipps und Hinweise gegeben, fast wie ein Personal Trainer. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie glücklich ich war, einfach mal in Ruhe für mich auf dem Sportplatz üben zu dürfen, ohne dass gleich alle zuschauen. Hätte ich zu Hause einen Bock und einen Kasten zur Verfügung gehabt, ich hätte mit Hingabe das Geräteturnen geübt.
Ach ja? Wirklich?
Natürlich. Schon um mich im Sportunterricht etwas weniger zu blamieren. Wenn im Aufruf zu den Bundesjugendspielen 2023/24 steht, Schülerinnen und Schüler können vieles ausprobieren, Schwimmen, Turnen, Leichtathletik, dann ist das entweder ein Missverständnis oder eine Beschönigung. Man kann nichts ausprobieren, wenn es gleich um Punkte und Urkunden geht und um einen drohenden Gesichtsverlust. Nach den 4 Wochen, in denen ich bei Herrn Neuhaus Speerwerfen trainieren konnte, war ich so gut, dass ich eine 2- geschafft habe.
Eine 2?
Minus.
Ja, eine 2-. Die beste Note, die ich jemals in Sport bekommen habe.
Gratulation, das war für dich ja wirklich ein großer Erfolg.
Und das ist es, was ich bei den Bundesjugendspielen gerne erlebt hätte. Dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Ein Gefühl der Selbstwirksamkeit.
Naja, ob du jetzt mit mehr Training sehr viel weitergesprungen wärst, Jana, das wage ich zu bezweifeln.
Oder sehr viel eleganter.
Da musst du schon ehrlich bleiben, Jana.
Ehrlich? Ich soll ehrlich bleiben? Wenn ihr etwas unehrlich ist, dann die Bundesjugendspiele.
Oh, jetzt regt sie sich auf.
Nimm das doch nicht alles so ernst, Jana.
Ist doch nur ein Spiel.
Nein, das ist eben kein Spiel. Das ist ein Mindfuck erster Güte.
Mindfuck? Oh Gott.
Mindfuck? Ich weiß nicht, was du damit meinst, Jana.
Ich meine, dass bei den Bundesjugendspielen Leistung auf typisch deutsche Weise inszeniert wird.
Auf deutsche Weise?
Jetzt schießt du aber mit Kanonen auf Spatzen, Jana.
In den Bundesjugendspielen steckt, ja, darin steckt eine geradezu toxische Mischung aus protestantischer Arbeitsethik und Geniegedanken. Es wird nämlich, oder wurde zu meiner Schulzeit,
soweit du dich erinnerst,
es wurde zumindest implizit der Eindruck erzeugt, die Gewinner hätten härter trainiert und sich mehr angestrengt als alle anderen. Es wurde vorher aber gar nicht systematisch und angstfrei geübt. Also haben eben diejenigen gewonnen, die einfach von Natur aus sportlicher waren oder vielleicht in einen Verein gingen. Gemessen wurde die sportliche Begabung und Neigung, aber das Ergebnis wurde moralisch formuliert, als vorhandene oder fehlende Anstrengung.
Und du weißt es natürlich besser als alle anderen, was? Diese Klugschieterart hat dich schon in der Grundschule nicht gerade sympathisch gemacht.
Ach, halten Sie doch die Klappe.
Ich soll die Klappe halten?
Also Jana.
Frau Scherer, wir sind nicht per Du.
Sollen wir dich jetzt etwa siezen?
Das ist doch absurd.
Okay, dann duze ich euch eben auch.
Wie bitte?
Und jetzt entfernt ihr euch bitte. Alle drei.
Entfernen?
Euretwegen war ich jahrelang magersüchtig. Euretwegen fühle ich mich heute immer noch dick und unsportlich. Euretwegen traue ich mich kaum auch nur im Park Frisbee zu spielen.
Na, der Dicken da drüben muss man wohl erstmal das Laufen beibringen, bevor sie Frisbee spielen kann.
Jana, das liegt doch nicht an uns, dass du...
Auf Wiedersehen! So. Endlich allein. Wo war ich? Ach ja, bei der Unehrlichkeit. Bei der Unehrlichkeit der...
Im Sommer 2024 heißt es wieder Fähnchen rausholen, Grill aufbauen, Trikots mit der Nummer der Lieblingsspieler anziehen. Es ist Fußball-EM in Deutschland.
Und es sind Bundesjugendspiele.
Ein tolles Sportfest sollen auch die Bundesjugendspiele werden. Nicht in 10 Städten wie die Fußball-Europameisterschaft, nein, in jeder Stadt in Deutschland. Dabei geht es nicht nur um persönliche Spitzenleistungen, sondern vor allem auch um Spaß an der Bewegung und das tolle Wir-Gefühl, wenn die Klasse gemeinsam teilnimmt. Beim Fußball zählen am Schluss die Tore, bei den Olympischen und Paralympischen Spielen die Medaillen. Bei den Bundesjugendspielen gilt, dabei sein ist alles. You are the champions.
Nicht!
Persönliche Spitzenleistung, Spaß an der Bewegung und das tolle Wir-Gefühl.
Eigentlich kennzeichnen diese Worte aus dem aktuellen Aufruf zu den Bundesjugendspielen perfekt den Widerspruch, den wir als Gesellschaft in Bezug auf Leistung gerade erleben. Es sollen durchaus sehr gute Leistungen erzielt werden, am besten sogar die vielberufene Exzellenz, aber doch bitte mit jeder Menge Spaß. Wir sollen gegeneinander antreten, dabei aber gefälligst ein tolles Wir-Gefühl haben. Obwohl zum Schluss einige gewinnen und andere verlieren, sind wir unterschiedslos alle Champions. Weil Gewinnen und Verlieren nämlich eigentlich doch egal ist. Es kommt im Grunde ja nur aufs Mitmachen an. Hä? Das ist einfach nur eins. Verwirrend und sehr, sehr unehrlich. Man könnte diesen Double Bind jetzt als typisch neoliberal analysieren. Das System fordert Leistung, verpackt die Forderung aber als Glücksversprechen. Wer beim Lebenskampf keinen Spaß hat, ist selbst schuld. Der hat eben das falsche Mindset. Aber ich glaube, dieses fast widersprüchlich anmutende Spannungsverhältnis zwischen Wettkampf, Gemeinschaftsgefühl und Freude ist tatsächlich älter. Es klingt nämlich schon in einem Aufruf zu den Bundesjugendspielen Anfang der 1950er Jahre an. Da heißt es, Diese Spiele wollen die gesamte Jugend erfassen, sie zu regelmäßiger Ausbildung des Körpers in frohem Wettkampfgeist anregen und in ihr das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit erwecken. Zusammengehörigkeit durch Wettkampf. Das ist also nicht erst ein Marketingtrick des Neoliberalismus. Wenn man nur ein bisschen gräbt in der Geschichte des Sports, genauer des Turnens im deutschsprachigen Raum, dann wird schnell klar, woher die Vorstellung des gemeinsamen frohen Strebens stammt. Von den Turnerfesten im 19. Jahrhundert. Da wurden tatsächlich ein Stück weit soziale Unterschiede aufgehoben. Arbeiter, Kaufleute, Handwerker und Angehörige des gehobenen Bürgertums waren an den Ringen und am Reck auf einmal gleich. Entscheidend war nicht die soziale Position, sondern das körperliche Können und der nationale Gedanke. Für den sogenannten Turnvater Friedrich Ludwig Jahn sollte es frisch, fromm, fröhlich, frei sowohl gegen die deutsche Kleinstaaterei als auch gegen Frankreich gehen. Und auch im national geeinten Deutschen Reich wusste man die Potenziale der körperlichen Ertüchtigung und der mentalen Disziplinierung durch das Turnen für sich zu nutzen. In den 1920er Jahren wurde schließlich der Vorgänger der heutigen Bundesjugendspiele aus der Taufe gehoben, die Reichsjugendspiele. Weil es durch den Versailler Vertrag im Deutschen Reich keine Wehrpflicht mehr geben durfte, wurde Sport eine Alternative zur Wehrbarmachung der Bevölkerung. So wandelte sich das Turnen von einem freien Spiel zu einer staatlich angeordneten Maßnahme. Wer spielen muss, kann nicht spielen, schreibt der US-amerikanische Philosoph James P. Carse, Jahrgang 1932. Und sein fast 50 Jahre jüngerer britischer Kollege Tom Chatfield ergänzt, ein Spiel, das nicht freiwillig gespielt wird, ist kein Spiel. Das Problem des Zwangs der Bundesjugendspiele blieb den Verantwortlichen offenbar nicht verborgen. In den 1970er Jahren, wann sonst, gab es eine kurze Phase, in der die Teilnahme freiwillig war. Die Folge? Nur wenige erschienen noch zu den Wettkampfterminen. Also wurde die Teilnahme 1979 wieder verbindlich gemacht. Stattdessen hätte man vielleicht darüber nachdenken sollen, wie die Bundesjugendspiele verändert werden müssten, damit mehr Schülerinnen und Schüler freiwillig daran teilnehmen. Man hätte sich dabei James P. Carse erkundigen können. Er unterscheidet zwei Arten von Spielen, endliche und unendliche. Die endlichen spielt man, um zu gewinnen, die unendlichen, um weiterzuspielen. Endliche Spiele werden nach Carse gespielt, um ein Ergebnis zu erreichen. Nämlich die Frage zu beantworten, wer gewinnt und wer verliert. Bei unendlichen Spielen hingegen stehen die Interaktion und das Miteinander im Vordergrund. Zwar können auch unendliche Spiele Momente des Gewinnens und Verlierens haben, aber sie sind nicht das Ziel, auf das alles ausgerichtet ist. Unser Tischtennis-Rundlauf in der Pause war, so scheint es mir, ein geradezu prototypisches unendliches Spiel. Es ging uns darum, zu spielen. Das Rausfliegen war eigentlich nur eine Regel, die das Ganze organisierte und interessanter machte. Natürlich gewannen auch hier manche öfter, andere nur selten, viele auch nie. Aber wir spielten freiwillig. Und das Gewinnen und Verlieren wurde nicht in Siegerehrungen und öffentlichen Punkteverkündungen zelebriert. Man hat gewonnen oder verloren und weiter ging's. Der Aufruf zu den Bundesjugendspielen 2023-24 mit dem Wir-Gefühl und dem Spaß erzeugt den Eindruck, hier gehe es wie beim Rundlauf um ein unendliches Spiel. Aber das stimmt nicht. Es werden nach wie vor Weiten und Zeiten gemessen und die Teilnehmenden so in eine Rangordnung gebracht. Laut Carse ein typisches Charakteristikum des endlichen Spiels. Meine Oma sagte immer, in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Natürlich besteht bei den Bundesjugendspielen keine Gefahr und größte Not, auch wenn es mir in der Schulzeit so schien, aber trotzdem passt dieses Sprichwort. Die Betonung des tollen Wir-Gefühls und des Spaßes an der Bewegung, das ist vermutlich nicht nur Kosmetik, sondern Indiz eines holprigen Mittelwegs zwischen der Bewahrung der Bundesjugendspiele als endliches Spiel mit einem klaren Ergebnis einerseits und andererseits dem heutigen Wunsch, allen das Verlieren zu ersparen. Die Charakteristika endlicher und unendlicher Spiele werden auf diese Weise so vermischt, dass Kinder vermutlich wirklich nicht mehr lernen können, auch mal zu verlieren. Denn so kommt der Eindruck auf, das Ziel endlicher Spiele sei das Spielen an sich und als könnten am Ende immer alle gewinnen. Wenn aber dieses Aufweichen der Regeln nur ein fauler Kompromiss ist, wie könnte dann eine gute Lösung für unser Unwohlsein mit den Bundesjugendspielen aussehen? Dass endliche Spiele grundsätzlich wehtun, davon scheinen ja beide Seiten der Debatte auszugehen. Die Fraktion, die sie deshalb abschaffen will, und die andere Fraktion, die alle als Lappen beschimpft, die dieser Meinung sind. Sind wir als Gesellschaft wirklich einfach zu weich geworden, um endliche Spiele aushalten zu können? Um auch mal zu verlieren? Gibt es nur die beiden Möglichkeiten, entweder alle endlichen Spiele abzuschaffen oder uns mal so richtig zusammenzureißen? Eine Umfrage von Statista und YouGov aus dem Jahr 2023 zeigt, dass nur 25% der Befragten sich ohne Einschränkung auf die Bundesjugendspiele gefreut haben. 35% haben sich ausdrücklich nicht gefreut. Die Umfrage liefert auch Begründungen für die fehlende Freude und die geben zu denken. 19% der Frauen und 17% der Männer haben sich nicht auf die Bundesjugendspiele gefreut, weil sie nach eigener Aussage unsportlich gewesen seien. Und 8% der Frauen und 5% der Männer geben als Grund an, sich im eigenen Körper nicht wohlgefühlt zu haben. Was daran auffällt, offenbar ist die Antwort, ich habe mich nicht gefreut, weil ich keine Urkunde bekommen habe, nicht oft oder gar nicht vorgekommen. Es scheint hier also keinen starken Zusammenhang zwischen dem Gewinnen und Verlieren und der Freude zu geben, die bei den Bundesjugendspielen empfunden wird. Im Vordergrund steht vielmehr die Scham. Dafür ist zu einem großen Teil sicherlich die Bühnensituation verantwortlich, aber die gibt es in Mathe, Latein oder Französisch auch, wenn man an die Tafel muss. Beim Sport kommt allerdings noch etwas hinzu, der Körper, der als Ausweis von Disziplin, Vernunft und Fleiß gelesen wird oder eben als Nachweis von Faulheit und fehlender Selbstkontrolle. Obwohl ich auch in Mathe regelmäßig vorgeführt und lächerlich gemacht wurde, unvergessen das Spiel, bei dem alle aufstanden und man sich erst setzen durfte, wenn man ein richtiges Ergebnis aus dem großen Einmaleins genannt hatte.
Jana steht mal wieder als Letzte da.
Obwohl mir also auch diese Demütigung wohl vertraut ist, und obwohl dieses sogenannte Spiel es geschickt erreichte, dem intellektuellen Versagen einen körperlichen Ausdruck zu verleihen, trotz alledem betraf diese Erfahrung nicht im gleichen Ausmaß meine ganze Person, sondern einen Matheanteil meiner Persönlichkeit, der sich leichter abspalten ließ. Vermutlich deshalb, weil, wie die Sportprofessorin Ina Hunger es formuliert, unter den gleichaltrigen Peers Sportivität ein sehr hoher Wert ist. Stimmt, Mathe ist weniger cool. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Grund. Niemand wird gezwungen, ein endliches Spiel zu spielen, stellt James P. Carrs fest. Das wirkt zunächst widersprüchlich. Behauptet er nicht, dass ein erzwungenes Spiel gar keines ist? Ja. Aber Carrs betrachtet, quasi auf der Metaebene, auch das ganze Leben als Spiel. In diesem Sinn könnte man sagen, dass wir an den Bundesjugendspielen durchaus freiwillig teilnehmen, weil wir uns im endlichen Spiel Schule dazu entscheiden, bei den Bundesjugendspielen mitzumachen, anstatt die Konsequenzen einer Verweigerung auszuhalten, den Ärger mit Schule und Eltern. Diese Freiwilligkeit fühlt sich allerdings nicht sehr freiwillig an. Und deshalb, so Carrs, vergessen wir in solchen Situationen schnell, dass es ein Spiel ist, an dem wir da gerade teilnehmen. Wir verschleiern vor uns, dass wir in diesem Spiel nicht einfach wir selbst sind, sondern eine bestimmte Rolle einnehmen, nämlich die der Schülerin. Und im Sport fällt es, so meine Erfahrung, durch die Konzentration auf den Körper besonders schwer, sich diese Rolle als Rolle bewusst zu machen. Sich zu sagen, jetzt bin ich die Schülerin, aber schon heute Nachmittag werde ich nicht mehr die Schuljana sein, sondern die Privatjana, für deren Wert ihre Unsportlichkeit egal ist. Also, wo war ich jetzt mit meinem Essay? Die Reform der Bundesjugendspiele im letzten Jahr hat zu hitzigen Debatten geführt. Kritiker sehen darin Anzeichen einer Flauschokratie, in der es nur noch darum gehe, dass alle sich wohlfühlen, Für sie sind die Bundesjugendspiele eine der letzten Bastionen des Leistungsgedankens. Und ich finde, die liegen falsch. Ich glaube, dass die Bundesjugendspiele nicht dabei helfen, Leistung gesellschaftlich aufzuwerten. Ganz im Gegenteil vermute ich, dass sie dem Image der Leistung schaden. Weil sie gerade die unangenehmen Seiten der Leistungsüberprüfung hervorheben. Die Kehrseiten, das Unfreiwillige, das Vorführende, das Demütigende, das Willkürliche und letzten Endes, in diesem Fall, das Überflüssige. Eine halbherzige Reform und die schiere Behauptung des Spaßes und des Wir-Gefühls erweisen dem Image der Leistung allerdings ebenfalls einen Bärendienst. Weil so der Eindruck entsteht, dass Wettbewerb und Anstrengung immer Spaß machen müssten und am Schluss alle gewinnen. So entsteht ein Anspruchsdenken in Bezug auf gute Bewertung, weil wir ständig endliche Spiele spielen, sie aber nicht mehr ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass wir als Gesellschaft überleben können, ohne Leistungsunterschiede zu benennen. Wir müssen uns in entscheidenden Bereichen darauf verlassen können, dass Fähigkeiten überprüft werden. Die pädagogischen Fähigkeiten von Sportlehrern zum Beispiel, die Fitness von Pilotinnen, die medizinische Expertise von Chirurgen. Wenn die einfach alle ein Diplom bekommen würden, damit niemand traurig ist, hätte das üble Folgen. Da wir aber als Gesellschaft endliche Spiele nur noch schwer aushalten können, sollten wir gut überlegen, in welchen Fällen es denn wirklich notwendig ist, das Überprüfen von Leistung auf diese Weise zu organisieren und es dort dann auch konsequent tun. Nur möglichst ohne ein Urteil über die ganze Person zu fällen, sondern als sachliche Rückmeldung über den Leistungsstand. Ich mache mir da nichts vor. Leistungsüberprüfung wird immer auch mit Scham verbunden sein. Weil die Forderung nach Leistung eine gesellschaftliche Erwartung enthält, die wir erfüllen oder eben nicht. Aber es gibt Faktoren, die schamverstärkend wirken. Die Bühne, die moralische Aufladung, die explizite Beschämung. All das wegzulassen, tut der Anerkennung von Leistung keinen Abbruch. Vielleicht können wir auch dann endliche Spiele besser aushalten, wenn wir uns wieder klarer machen, dass wir darin eine Rolle spielen. Die des Schülers, der Lehrerin, des Prüflings und so weiter. Mit unserer heutigen Sehnsucht nach Authentizität in jeder Lebenslage machen wir es uns da unnötig schwer. Wenn wir immer ganz wir selbst sind, immer unsere komplette Identität relevant machen, dann trifft eine negative Rückmeldung auch besonders hart. Bereiche, in denen es unnötig ist, Leistung zu überprüfen, sollten wir ganz vom Leistungsdruck befreien. Und zwar nicht, indem wir das System beibehalten, aber die Regeln aufweichen, sondern indem wir es denjenigen, die wollen, ermöglichen, sich auszuzeichnen und den anderen ihren Spaß lassen. Vielleicht gelingt es uns dann, die Leistung als Wert zu rehabilitieren und ganz konkret auf die Bundesjugendspiele bezogen, keine Bewegungsunlustkarrieren mehr zu initialisieren. So, wie es mir ging. Manchmal kommt es mir vor, als hätten sich die Bundesjugendspiele richtig in meinen Körper eingeschrieben.
Jana, du sitzt ja immer noch.
Der Jana muss man erstmal das Laufen beibringen.
Also ich weiß nicht. Für Janas Verhältnisse sitzt sie doch noch gar nicht so lange.
Frau von Greve, Herr Krampitz, Herr Lüttgemeier, sind Sie schon wieder da? Werde ich euch nie los?
Nee, Jana, uns wirst du nicht los.
Niemals.
Verlieren. Über die Bundesjugendspiele. Essay von Jana Scherer. Es sprachen Katharina Bach, Lili Beck, Susanne Heidenreich, Matthias Lea, Michael Stiller, Markus Westhoff und Jonathan Wiese. Ton und Technik Boris Kellenbenz und Anke Schlipf. Regie Felicitas Ott. Redaktion Walter Filz. Produktion Südwestrundfunk 2024.